Das ist ein Mann, der sich der sogenannten Pickup-Artist-Szene zugehörig fühlt und die nach eigenem Bekunden auch anführt. Und in der Pickup-Artist-Szene geht es zu Teilen darum, mit möglichst perfiden Tricks und Manipulationen Frauen dazu zu bekommen, dass sie Sex mit einem Mann haben. Das bedeutet, dass diese Männer Sex als Ressource sehen, über die in ihren Augen leider nur die Frauen verfügen und die man ihnen in irgendeiner Art und Weise und mit allen Mitteln abknöpfen soll. Ob das nun Manipulation ist, ob das Gewalt ist, ist dabei nur zweitrangig. Und das ist auch nicht das erste Mal, dass ein Pickup-Artist das versucht. Im letzten Jahr war das sein Kollege Julien Blanc, der auch versucht hat, weltweit eine Tour an den Start zu bekommen und der dann auch von diversen Nationen und Städten und Hotels Hausverbot hat erteilt bekommen. Das bedeutet, das Problem ist nicht neu, das ist schon ein bisschen länger und wir müssen uns damit befassen, was das bedeutet und was man dagegen machen kann.
Und dabei hat sich jetzt dieser Begriff Rape Culture geprägt. Worauf bezieht er? Sind es nur diese Pickup-Artists oder geht es da noch in die Tiefe?
Rape Culture bezieht sich darauf, kommt ursprünglich aus dem amerikanischen Sprachraum und bezieht sich auf eine Kultur, eine Gesellschaft, die sexualisierte Gewalt in der Mitte der Gesellschaft institutionalisiert hat. Das bedeutet nicht, dass Rape Culture aussagt, dass alle Männer Vergewaltiger sind oder ständig Formen der sexualisierten Gewalt ausüben, aber es bedeutet, dass in der Mitte der Gesellschaft Witze darüber gemacht werden. Es bedeutet, dass man in der Mitte der Gesellschaft Sprüche klopft wie Frauen meinen Ja, wenn sie Nein sagen. Das sind genau die Dinge, um die Rape Culture sich kümmert. Das bedeutet, dass es in den Staaten Studien darüber gibt, dass Männer mehr vergewaltigen würden, wenn sie wüssten, dass es straffrei bleibt und sie keine Konsequenzen zu befürchten haben. Und es bedeutet auch, dass es Studien gibt, in denen Männer sagen, dass sie das auch zugeben, wenn nicht der Begriff Vergewaltigung fällt, sondern erzwungener Sex mit Gewaltandrohung. Dann sagen sie, ja, das habe ich schon mal gemacht. Wenn man sagt, haben Sie schon mal eine Frau vergewaltigt, dann sagen sie häufiger nein. Dabei sind das dann in dem Fall die gleichen Dinge. Und Rape Culture ist dazu gedacht und geeignet, diese Dinge zu verschleiern, das zu normalisieren, die Frau als verfügbar zu markieren und zu sagen, ah, das ist doch alles gar nicht so schlimm, das ist doch, so sind Frauen halt, Frauen sagen nein, wenn sie ja meinen, da muss man eben als Mann, als Kerl da an der Stelle ein bisschen weitermachen und dann passt das schon. Nein, das passt nicht. Nein heißt nein, heißt nein.
Es wirkt auch ein bisschen so, wenn man sich die Worte, die diese Pickup-Artists da wählen und ihre Argumente durchliest, wirkt es immer ein klein wenig so, als wären das verunsicherte Männer, die sich nicht die Zeit nehmen wollen, über eigenes Handeln nachzudenken. Also so dieses klassische konservative Denken, das einfach sagt, was ich mache ist richtig und ich muss nicht darüber nachdenken, ich muss mich nicht integrieren oder sonst irgendwas, sondern ich bin einzig und allein immer im Recht, weil das, was ich mache, wird schon stimmen.
Genau, der Eindruck ist durchaus richtig. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, dass die Pick-up-Artist-Szene durchaus divers ist. Das bedeutet, es beschäftigen sich auch Männer mit dieser Szene und mit diesen Tipps, die einfach bloß ihr Flirtverhalten verbessern wollen. Die wollen, dass sie ein sicheres Auftreten gegenüber Frauen haben. Aber es gibt eben auch die Leute, die das benutzen und manipulieren und die das tatsächlich dafür benutzen, den eigenen Willen durchzusetzen. Komplett am Willen der Frau vorbei und im Ernstfall auch gegen den Willen der Frau.
Wie zeigt sich denn diese Rape-Culture jetzt gerade in Deutschland oder auch im europäischen Raum derzeit?
Also ich habe zum Beispiel für den Verein Pink Stings gerade Texte geschrieben darüber, wo ich die Bravo Dr. Sommer Artikel aus 5 Jahrzehnten ausgewertet habe. Und da gab es dann in jedem Jahrzehnt so Tipps, wenn Mädchen darüber berichtet haben, dass jemand übergriffig geworden ist oder ein Lehrer sie sexuell belästigt hat, dass dann der Rat war, man solle sich doch nicht so haben, man soll doch nicht das Opfer spielen, man solle doch mal auch an den Lehrer denken. Das bedeutet, dieses Victim-Blaming, das Verhalten und die Tat des Opfers anzuschauen, bevor man über den Täter spricht, das ist eine typische Struktur von Rape Culture. Das heißt, es geht darum zu fragen, wie kurz war der Rock? Wo hat sich die Frau bewegt? Warum war sie nicht in Begleitung? Wieso hat sie getrunken? Was hat sie gemacht? Anstatt zu fragen, wieso kommt da ein Mann auf die Idee, einer Frau sexualisierte Gewalt anzutun? Was gibt ihm das Recht? Warum glaubt er, dass er das Recht hat? Und warum tun wir nichts dagegen? Das bedeutet, in einer Gesellschaft, die von Rape Culture geprägt ist, stellen wir permanent die falschen Fragen und wir richten sie an die falschen Leute.
Also das ist jetzt die Bravo, die vielleicht einen Großteil der Leute aufgeklärt hat in Deutschland.
Genau, das ist auch sehr verdienstvoll. Und das heißt eben auch, dass Rape Culture nicht immer boshaft gemeint ist, nicht absichtsvoll gegen Frauen gerichtet ist, sondern dass die Abwertung von Frauen so internalisiert ist, dass die Leute das nicht mehr mitkriegen, dass sie sich nicht mehr dagegen wehren können. Dass die Bravo 2015 Tipps geben kann einem jungen Mann, wenn er auf den Bauch von seiner Freundin kommen will, dass er davor gar nicht erst fragen braucht, sondern er soll das im Zweifelsfall machen. Ist ja nicht so schlimm. Und dann kann er, wenn er denkt, dass das nicht in Ordnung war, dann kann er danach nochmal fragen. Und wenn sie das dann nicht will, dann macht das halt nicht mehr und fertig. Das ist doch aber die falsche Reihenfolge. So entsteht nicht Einvernehmlichkeit, sondern Einvernehmlichkeit entsteht, indem man sich davor darüber austauscht, was man gerne machen will und was nicht. Und es betrifft nicht nur die Bravo, sondern es betrifft ganz viele Bereiche. Ich habe auch einen Artikel für Pink Stings gerade letzte Woche geschrieben, in dem es darum geht, dass man wie Vergewaltigungswitze ablaufen. Es ist keine Vergewaltigung, wenn wir beide schreien. Es ist keine Vergewaltigung, wenn ich von hinten komme und Überraschung brülle. Es ist keine Vergewaltigung, wenn ich taub bin oder sie stumm. Diese Witze gehen endlos weiter. Und der Punkt ist, die sind nicht witzig, sondern sie sind Ausdruck dessen, dass wir das versuchen zu normalisieren, klein zu reden, dass wir unseren Zugriff auf Frauen behalten wollen als Männer. Und das muss sich ändern, ganz dringend.
Wie ist es denn dann zu bewerten, dass zum Beispiel jetzt in Ihrem neuesten Artikel schreiben Sie dann, dass ein Modelabel unter anderem mit dem Titel It's No Rape When the Girl is Dead, glaube ich, oder so?
Genau, es ist keine Vergewaltigung, wenn das Mädchen tot ist.
Wo geht das Ganze denn hin? Man hat das Gefühl, die Debatte hat sich auch radikalisiert, wo jetzt von diesen sogenannten Männervertretern oder selbsternannten Männervertretern einfach sehr viel brutaler argumentiert wird und so eine richtige Kampfstimmung entstehen soll.
Es gibt tatsächlich eine Kampfstimmung und ich glaube, das liegt daran, dass die Vertreter und Vertreterinnen, denn auch die gibt es der Gegenseite, gemerkt haben, dass der Feminismus gekommen ist, um zu bleiben. Das bedeutet, spätestens seit der Aufschrei-Debatte vor 3 Jahren ebbt der Feminismus nicht mehr ab. Es gelingt der Gegenseite nicht mehr, feministische Forderungen mundtot zu machen und deswegen schaukelt sich das hoch und die Gegenseite versucht mit ähnlichen Strukturen, mit Kampagnen, mit auch Gewalt in den sozialen Netzwerk gegen die entsprechenden ProtagonistInnen sich Gehör zu verschaffen und die entsprechenden Leute mundtot zu machen. Der Eindruck täuscht sie nicht, dem ist tatsächlich so. Aber die gute Nachricht ist, dass das geschieht, weil sie merken, dass es fast kein gesellschaftlich relevantes Thema mehr gibt, das nicht unter der Folie von emanzipatorischen Gegebenheiten und Forderungen erörtert wird. Ob das nun schwangere Frauen sind, ob das Kindererziehung ist, ob das die sexualisierte Gewalt in der Silvesternacht von Köln ist, all diese Debatten werden auch und in Bezug mit der Frage nach feministischen und emanzipatorischen Motiven geführt. Und das ist auch gut so.
Aber man muss ja dazu sagen, gerade die AfD und andere Gruppen, die sich eher dem konservativen Weltbild, um nicht zu sagen einem anti-emanzipatorischen Weltbild, verschrieben haben, kriegen auch immer mehr Zulauf und können gerade eben auch über das Internet und über die sozialen Netzwerke viel ungefilterter ihre Meinung preistun, aber auch Schlussfolgerungen und einfach Unwahrheiten hinausposaunen, die dann die Stimmung noch weiter anheizen. Und gerade die emanzipatorische Seite gibt sich häufig eher akademischer oder in den USA ist es vor allem ganz klar merklich mit der Gender-Debatte oder mit anderen Political Correctness, dass es da dann zu so einer Gegenstimmung kommt, die dann vielleicht zu Trump führt. Wie beurteilen Sie das?
Ja, es ist schon so, also das ist ein bisschen wie bei Star Wars und all diesen anderen Dingen. Wir könnten jetzt sagen, dass die gute Seite der Macht sich eben nicht der Methoden bedienen möchte, die die andere Seite dann wählt, weil wir davor zurückschrecken und das als moralisch verwerflich empfinden. Natürlich kann man uns dann vorwerfen, dass wir nicht die gleiche Durchschlagskraft haben wie die AfD, die Parolen so tump und so eindimensional sich zimmern kann, dass die Leute aufschrecken und sagen, tatsächlich, ja, meine Kinder sollen früh sexualisiert werden oder jetzt werden meine Mathebücher schwul oder was immer die AfD da auch für Feindbilder zeichnen kann. Natürlich hat sie damit dann den Vorteil des Holzhammers. Aber das Gute daran ist, dass der Feminismus sich weiterhin mit dem zwanglosen Zwang des besseren Arguments beschäftigt und die harten Debatten eher miteinander führt. Das heißt, der Feminismus stellt sich die Frage, wenn ich emanzipatorische Bemühungen für Frauen geltend mache, was ist dann mit schwarzen Frauen? Was ist mit Sexarbeiterinnen? Was ist mit Transidentitäten? Ja? Und das kann man jetzt als, naja, der Feminismus beschäftigt sich nur mit sich selbst interpretieren. Oder man kann sagen, das sind die Leute, die tatsächlich hart in der Sache miteinander ringen, um dann zu der bestmöglichen Position zu gelangen, während die andere Seite bloß versucht, mit einem Holzhammer draufzuhauen.
Interessant ist ja eigentlich auch, dass Sie bei Pink Stings, also da schreiben Sie ja Artikel und sind ja teilweise involviert, ja auch einen neuen Weg gefunden haben, an Leute heranzukommen mit Lou Likes, wenn ich das richtig gesehen habe, einem YouTube-Kanal. Genau. Das ist ja richtig. Neue Art Medien und auch von Kontaktaufnahme zu jüngerem Publikum.
Genau. Das haben wir als Smart zu Germany's Next Topmodel, versuchen wir das gerade zu installieren, weil sich Germany's Next Topmodel eben schon an eine sehr junge Zielgruppe richtet. Und wenn Germany's Next Topmodel, wenn Sie sich vorstellen, das wird zur Primetime gesendet, das bedeutet, das ist in Deutschland gleichbedeutend mit ab 12 Jahre. Aber das Heft zur Sendung, das richtet sich nach eigener Aussage an 8- bis 11-jährige Mädchen. Das bedeutet, die Körperbilder, die wir in Germany's Next Topmodel vorgesetzt bekommen, die Normschönheit, die wird immer an jüngere Mädchen gerichtet, und mit Lou Likes versuchen wir dagegen zu halten und versuchen den Kindern und Jugendlichen einen Weg zu zeigen, dass Mode und Essen und Sport und Leben Spaß machen kann und dass sie sich nicht ständig zwanghaft und gezwungen von außen mit ihrem Körper beschäftigen müssen, sondern ihren Körper feiern und leben können.